Welche Skills braucht ein guter Entscheider? Wenn du Entscheider oder Entscheiderin bist, dann habe ich heute ein paar Kriterien, an denen du messen kannst, ob du ein guter Entscheider bist, und ja, vielleicht siehst du an der einen oder anderen Stelle noch Handlungsbedarf für dich. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird. Und zwar ganz egal, in welcher Rolle, den Einfluss drauf nehmen kann man aus unterschiedlichsten Ecken. Das Thema heute: Welche Skills braucht eine gute Entscheiderin, ein guter Entscheider eigentlich? Und diese Frage, was einen guten Entscheider ausmacht, hat mir Anne geschickt. Anne, danke für die Frage. Habe jetzt schon großen Spaß dran. Und verbunden mit dieser Frage auch meine Einladung an dich: Wenn du eine Frage hast, die du hier im Podcast beantwortet haben möchtest aus deiner Rolle als Entscheider oder als Entscheidungswerberin, dann schick's mir bitte entweder über LinkedIn oder über E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet georg.jocham@entscheidungsakademie.at und gib mir gerne auch Bescheid, ob ich dich mit vollem Namen oder wie die Anne nur mit Vornamen nennen soll und ob ich auch dein Unternehmen nennen soll und darf. Also die Frage von Anne: Welche Skills braucht ein guter Entscheider eigentlich? Und ich denke an der Stelle, ein guter Entscheider ist ein Entscheider, der das Maß hält. Ja, also ein Entscheider soll schnell entscheiden, aber er soll auch nicht zu schnell entscheiden. Das heißt, du kannst an zwei Gummibänder denken. Eins zieht dich nach vorn, eins hält dich zurück. Und aus meiner Sicht ist ein guter Entscheider tatsächlich einer, der das Maß hält. Und es gibt ein berühmtes Zitat von Einstein, also eins, das er scheinbar wirklich gesagt hat, neben den vielen, die er nie gesagt hat, nämlich er soll mal gesagt haben: Man soll alles so einfach machen wie möglich, aber nicht einfacher. Und ich mag dieses Zitat irrsinnig, weil es sehr, sehr gut beschreibt, wie man mit Problemen umgehen soll. Vereinfachung macht ganz viel Sinn, aber wenn man es zu sehr vereinfacht, dann kommt regelmäßig Käse raus. Und mit Entscheidungen ist es ähnlich. Ich glaube, man soll alles so schnell entscheiden wie möglich, aber nicht schneller. Und jetzt glaubt man vielleicht im ersten Moment, das heißt, man soll sehr, sehr schnell entscheiden. Nein, man soll so schnell entscheiden wie möglich. Und in manchen Situationen ist es sehr schnell möglich und in anderen Situationen ist es nicht so schnell möglich. Und ich glaube, diese Bewusstheit, wie schnell es möglich ist und dann den Mut zu haben, wenn es schnell möglich ist, auch schnell zu entscheiden, das macht gute Entscheiderinnen und Entscheider aus. Und also wenn du entscheidungsbereit bist, dann sollst du entscheiden. Ja, und deswegen schaue ich mal heute bewusst in diesem Podcast das hintere Gummiseil an, also das, was dich zurückhalten soll, wenn du vielleicht noch 1, 2, 3 Minuten, Tage oder Monate über die Entscheidung nachdenken solltest. Was ist zu schnell? Wo müssen wir aufpassen? Was solltest du tun? Was solltest du am Radar haben? Wo solltest du ausreichend reflektiert sein, bevor du eine Entscheidung triffst? Aus meiner Sicht gibt es entlang des Entscheidungsprozesses 6 Schritte, die du als Entscheider durchlaufen solltest. Und bei jedem dieser Schritte solltest du dir klar sein, du solltest diesen Schritt kurz mal durchgemacht haben. Und das kann sehr schnell gehen, das heißt, für jeden dieser Schritte kannst du eine Minute verwenden oder auch einen Monat, je nachdem, wie groß und wie komplex die Fragestellung und die Entscheidung ist. Und diese Schritte, wenn man so will, orientieren sich an den wichtigsten Entscheidungsfehlern, weil die sind auch wissenschaftlich ganz gut analysiert. Und der erste ist aus meiner Sicht ein Missverständnis, was Menschen gut mit dem Kopf und was Menschen gut mit dem Bauch entscheiden können. Die meisten Menschen entscheiden mit dem Bauch, ob sie mit dem Bauch oder mit dem Kopf entscheiden, und dann ist es eh schon vorbei. Und das Erste, was ein guter Entscheider macht, er macht sich klar, ob das die Entscheidung, die er treffen soll, jetzt eine Entscheidung ist, die er mit dem Kopf oder prozesshaft treffen soll, oder ob es eine Entscheidung ist, die er mit dem Bauch treffen soll. Und er macht nicht das, was viele machen, nämlich er stolpert einfach rein und dann ist es schon entschieden und das war's, sondern er stellt sich bewusst die Frage: Ist das eher eine Entscheidung, die ich mit dem Kopf oder mit dem Bauch treffen soll? Und wenn er darüber nachdenkt, ob er es mit dem Bauch treffen soll, ist das eine Domäne, wo ich meinen Bauch ausreichend geschult habe? Weil Intuition ist ein extrem mächtiges Werkzeug, aber nur dann, wenn die Intuition auch geschult ist. Ich glaube, dazu mache ich mal eine eigene Episode. Das heißt, der erste Schritt ist, nicht einfach reintappen und reinplumpsen und das Thema schon entschieden haben, sondern sich bewusst die Frage stellen, ist das etwas, wo ich einen analytischen Blick drauf machen und drauf haben will, oder ist das etwas, das ich jetzt mal aus der Körpermitte raus entscheiden will und es passt für mich auch und es ist für mich der einzige Datenpunkt, wenn man so will. Und das einfach, sich, das einfach bewusst zu machen, ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr schlau und, glaube ich, ein sehr, 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 sehr ratsam, wenn du gute Entscheidungen treffen willst. Das Zweite trifft eigentlich nur dann, wenn du sagst, du triffst die Entscheidung nicht mit dem Bauch, weil wenn du sie mit dem Bauch triffst, dann hast du sie schon getroffen und dann ist das Thema eh durch und dann gibt es keine weiteren Schritte mehr. Das Zweite ist aber ein Thema, das ganz häufig übersehen wird, ist nämlich, wenn eine Entscheidung zu treffen ist, was ist eigentlich das Ziel? Weil meine Beobachtung ist, ganz häufig sollen Entscheidungen getroffen werden und dann fragt man sich möglicherweise, welche Optionen gibt es, und dann fragt man sich, was sind die Vor- und was sind die Nachteile, aber den Schritt davor, den vergisst man regelmäßig, nämlich wo wollen wir eigentlich hin? Wie soll es denn sein, wenn es fertig ist? Was ist das Ziel? Was ist die Vision? Also dafür kannst du unterschiedliche Begrifflichkeiten finden, aber diese Frage wird selten gestellt und deswegen, was für mich einen guten Entscheider ausmacht und was für mich eine Entscheiderfähigkeit ist, ist zu Beginn des Entscheidungsprozesses, wenn ich festgestellt habe für mich, nein, es ist keine reine Bauchentscheidung, ich möchte mit ein bisschen Analytik angehen, erstmal zu fragen, was ist denn eigentlich das Ziel? Und du kannst mal ein bisschen darauf reflektieren, wie es bei dir im Unternehmen ist. Die Frage wird erstaunlich selten gestellt. Also häufig heißt es einfach, machen wir so, dann machen wir so und dann sagt man Vorteile, Nachteile und dann entscheidet man es irgendwie. Aber die Frage davor, nämlich was ist eigentlich das Ziel, die wird erstaunlich selten gestellt und mach dir, wenn du in der Entscheiderinnenrolle bist, gerne mal bewusst für dich, ob das eine Frage ist, die du stellst. Ich halte die für sehr, sehr, sehr mächtig und für deutlich unterschätzt. So, was ist der nächste Fehler, der passiert? Wissenschaftlich auch sehr gut analysiert, da gibt es ein berühmtes Paper aus Norddeutschland von vor 10 oder vor 15 Jahren, wo man sich mal angeschaut hat bei dem Mittelständler, wie wurden denn Entscheidungen auf Geschäftsleitungs- und Aufsichtsratssitzungsebene aufbereitet und was war da alles drinnen, und die haben das sehr transparent durchgearbeitet und durcharbeiten dürfen, weil normalerweise kriegt man keinen Einblick in diese Unterlagen. Und die haben gesehen, die allermeisten Entscheidungen, also 2/3 aller Entscheidungen, waren reine Ja-Nein-Entscheidungen. Und viele unserer Entscheidungen treffen wir so, als gäbe es nicht besonders viele Alternativen, als gäbe es nicht besonders viele Optionen. Und das ist einer der größten Fehler überhaupt. Also das ist vollkommen okay, wenn du drüber nachdenkst, wo du morgen zum Mittagessen hingehst. Und es ist auch vollkommen okay, wenn es um eine Kleinigkeit geht. Aber wenn es um größere Entscheidungen geht, wo auch Geld dahinter liegt, eine große Investition oder eine Personalmaßnahme, eine größere, dann ist die berechtigte Frage und die sinnvolle Frage, sobald du weißt, wo du hin willst, sobald du weißt, wie das Ergebnis, nämlich nächste Woche oder nächstes Jahr oder nächstes Jahrhundert aussehen soll, dass du dich fragst, welche Optionen gibt's denn? Und zum Thema Optionen, da reicht's aus meiner Sicht nicht, sich zu fragen, welche 1 oder 2 Optionen es gibt, sondern sich tatsächlich die Frage zu stellen, welche Optionen gibt's überhaupt? Und ich kenne so gut wie keine Entscheidung, wo es nicht mindestens 10 Optionen gibt. Es sind nur regelmäßig Optionen, über die halt niemand nachdenkt. Ich mach dir ein Beispiel. Ich war mal in einem großen Konzern und wir waren unzufrieden mit dem Planungssystem, mit dem Planungsprozess, und wir haben als Antwort auf eine Unzufriedenheit mit dem Planungsprozess ein neues Tool gebaut. Und das Tool hat richtig, richtig Geld gekostet, großer Konzern, SAP, das in Kombination macht hohe, ich glaube 7-stellige Summen. Das heißt, es hat richtig Geld gekostet, und das Gemeine an der Stelle war, wir haben dann ein tolles Planungssystem hingestellt. Wir haben aber damit das Ziel, nämlich eine Verbesserung des Planungsprozesses, nicht erreicht. Warum? Ja, weil der Planungsprozess hatte sehr viel mehr mit den handelnden Personen, und dass die sich nicht reinschauen lassen wollten zu tun und sehr viel weniger mit einem Planungssystem. Und die Frage, die wir uns damals stellen hätten dürfen, also ich glaube, das System war schon gut und es hat auch seine Meriten und es ist auch noch heute in Gebrauch, aber die Frage, die wir uns damals hätten stellen dürfen, ist, wenn wir wollen, dass der Prozess besser wird, welche Möglichkeiten haben wir denn? Und dann wären uns, wenn wir das damals gemacht hätten, und wir haben es nicht gemacht, wären uns wahrscheinlich eine ganze Menge mehr gute Ideen gekommen, als jetzt nur eine Änderung des Planungssystems. Ja, weil um das, was ein Planungssystem kostet, kannst du viel an Prozessen arbeiten, du kannst viele Workshops machen, du kannst sogar einen Mediator holen, wenn die Leute zerstritten sind in dem Prozess. Das heißt, was mir bei ganz vielen Entscheidungsprozessen fehlt, ist eine offene Diskussion, und zwar offene Diskussion jetzt entweder in der Gruppe oder auch in deinem Kopf. Also man muss das ja nicht immer furchtbar breit machen, aber tatsächlich mal die Frage zu stellen, welche Optionen haben wir denn? Und auch das ist wieder so ein Schritt. Ich habe ja vorher gesagt, Entscheidungen so schnell wie möglich, aber nicht schneller. Das ist ein Schritt, der kann regelmäßig 2 Wochen dauern, der kann aber auch 2 Minuten dauern. Das Wichtige ist, dass er passiert. Also gute Entscheider geben sich nicht damit zufrieden, dass es 1 oder 2 Optionen gibt, sondern sie stellen immer die Frage, welche Optionen gibt es denn noch? Und eine der gefürchtetsten Fragen zu Recht in Entscheidungsmeetings ist, habt ihr euch denn Option X angesehen? Und das ist eine sehr, sehr schlaue Frage, weil wenn es eine Option gibt, die dem Entscheider, der Entscheiderin jetzt spontan einfällt und ihr habt euch die nicht angesehen in der Vorbereitung, ja, dann spricht vieles dafür, dass die Vorbereitung vielleicht auch nicht besonders tief und besonders breit war. Deswegen, wenn du ein Ziel klar hast, wenn du weißt, wo eine Entscheidung hinführen soll, was am Ende, und das Ende kann jetzt kurze Entfernung oder lange zeitliche Entfernung sein, wenn du das klar hast, dann stell dir die Frage, welche Optionen gibt es denn? Was kann man denn machen? Welche Alternativen gibt es? Und manche Optionen sind ja nicht mal ausschließende Optionen, sondern sind Maßnahmen, die sich ergänzen können. Das heißt, schaff Transparenz zum Thema der Optionen. Das ist, wenn man so will, der dritte große Entscheidungsfehler, der ganz häufig gemacht wird. Die Dinge werden als alternativlos betrachtet. Manchmal wird der Begriff auch verwendet, den finde ich ganz, ganz furchtbar. Und ich glaube aber, man darf kurze Zeit darauf verwenden oder auch lange, wenn es ein großes Projekt ist, darüber nachzudenken, was die Optionen sind. Und du wirst regelmäßig, wenn du ein paar schlaue Köpfe mit an Bord hast, dazu kommen, dass es häufig überraschend einfache Optionen gibt, die große Auswirkungen, großen Effekt haben. 4. Punkt. Ja, nicht nur gibt es in den meisten Unternehmen zu wenige Optionen. Diese Optionen werden auch sehr, sagen wir mal, tendenziös bewertet. Das heißt, was passiert in vielen Entscheidungsprozessen? Entscheider, Entscheiderinnen legen sich zu früh fest und dann wird im Endeffekt nur mehr darauf hingearbeitet, die präferierte Entscheidungsoption mit Argumenten zu hinterlegen. Und das Ganze hat auch einen Namen in der Verhaltenspsychologie, in der Behavioral Economics, nämlich Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler. Und der Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler, ist der absolute Klassiker. Ja, wenn wir uns mal festgelegt haben auf eine Meinung und Menschen tun das häufig zu schnell, dann sehen wir, ja, und zwar nicht bewusst, aber unser unbewusster Filter macht das schon für uns, dann sehen wir nur mehr die Optionen und die Vorteile der Optionen, die uns gefallen. Und das wird in großen Unternehmen regelmäßig entweder absichtlich gemacht, weil es halt die Ansage gibt, sorgt dafür, dass das gut ausschaut. Das wird aber häufig auch in vorauseilendem Gehorsam gemacht, weil man halt glaubt, der Entscheiderin ist die Variante A ganz besonders wichtig und B findet sie überhaupt nicht gut und deswegen trimmen wir alles so hin, dass unsere Analyse behauptet, es wäre die Option A. Und dieser Bestätigungsfehler, dieser Confirmation Bias, über den stolpern wir so unglaublich leicht drüber. Und wenn du eine gute Entscheiderin bist, eine gute Entscheiderin, dann wirst du darauf achten, dich nicht zu früh festzulegen. Und wenn du es merkst, dass du dich festlegst, dann wirst du das bewusst machen und dir auch bewusst sein, dass das jetzt etwas ist, das gefährlich ist und dir vielleicht eine Hintertür aufmachen, eine gedankliche. Okay? Also erster Schritt, klär, ob es eine Kopf- oder eine Bauchentscheidung ist. Zweiter Schritt, klär, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Warum treffen wir diese Entscheidung und was soll rauskommen? Was ist, wenn es gut ist? Wann ist es fertig? Bewerte dann die Optionen in Bezug auf die Erreichung dieses Ziels. Dann zieh dir ausreichend viele Optionen an, bewerte diese Optionen möglichst neutral, möglichst objektiv, soweit das möglich ist, und nimm auch als eines der Bewertungskriterien jedenfalls mit, ob es auf das Ziel einzahlt, also der Schritt, den wir vorher hatten. Und es gibt jetzt noch zwei Schritte, die gute Entscheider berücksichtigen, wenn sie entscheiden. Und das erste ist, sie versuchen im Moment der Entscheidung emotionale Distanz herzustellen. Warum? Naja, wir haben fast alle eine Geschichte. Das heißt, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann hat die immer damit was zu tun, und nicht immer, aber sehr häufig damit was zu tun, dass wir etwas, was wir bisher gemacht haben, bestätigen oder dass wir dem widersprechen. Und vor allem dem zu widersprechen, was wir vielleicht vor 2 Wochen oder vor 2 Jahren mit aller Kraft vertreten haben, ja, das ist emotional schwierig. Und deswegen, was sehr gute Entscheider auch machen, ist, sie gehen im Moment der Entscheidung emotional auf Distanz und fragen sich, was ist schlau, was ist vernünftig, was ist gut und nicht, was kann ich besser verteidigen und was passt besser ins Bild. Und der letzte Punkt, und deswegen ist auch schnell entscheiden so wichtig, gute Entscheider und gute Entscheiderinnen betrachten Entscheidungen als das, nämlich sie betrachten es als Entscheidung, aber nicht als Schicksal. Man kann Entscheidungen ändern, und Entscheidungen zu ändern ist auch nichts Schlimmes und nichts Lasterhaftes und nichts Blödes. Es ist sogar sehr, sehr schlau. Es passiert aber nur dann, wenn man erstens schnell entscheidet und zweitens, wenn man sich bewusst macht, dass es erlaubt ist. Was passiert hingegen in den meisten Unternehmen? In den meisten Unternehmen wird viel zu lange auf den Entscheidungen herumgekaut. Ja, dann trifft man sie irgendwann und dann hat man schon so viel Zeit und Energie auf die Entscheidung verwendet, dass ich keine mehr traute, einen Rückzieher zu machen, auch wenn es ein Blödsinn ist. Und ich schlage einen umgekehrten Weg vor, nämlich versuch schnell zu entscheiden, ja, so schnell wie möglich, aber nicht schneller, so wie ich es zu Beginn der Episode gesagt habe. Versuch schnell zu entscheiden und kalkuliere das Revidieren einer Entscheidung, das Neutreffen einer Entscheidung ausdrücklich als eine erlaubte Möglichkeit mit ein. Und das klingt am einfachsten, wenn man davor nicht ewig in die Entscheidungsvorbereitung und in die Entscheidung und in die Analyse investiert hat, weil sonst greift etwas, das sich nennt das Überzeugungsprinzip Commitment und Konsistenz. Wenn wir so viel Zeit, wenn wir so viel Energie auf etwas verwendet haben, dann haben wir schon so ein großes organisationales und persönliches Commitment eingegangen, dass wir uns gar nicht mehr trauen, sie in Frage stellen. Das heißt, wir werden konsistent handeln und werden die Entscheidung nicht mehr hinterfragen. Und Top-Entscheider machen das nicht. Die betrachten eine Entscheidung als getroffen. Das ist aber nichts Endgültiges, sondern es ist mal eine Entscheidung, mit der die getroffen ist und mit der wir weiterarbeiten. Und wenn wir merken, dass es schlau ist, eine andere Entscheidung zu treffen, dann treffen wir eine andere Entscheidung. Das sind meine Gedanken zum Thema, was sind die Skills guter Entscheider? Ich sage es nochmal. Gute Entscheider treffen Entscheidungen so schnell wie möglich, aber nicht schneller. Und das kann sein, dass sie die in Minuten treffen, manchmal auch in Tagen oder Monaten. Und sie sind sehr reflektiert, was den Entscheidungsprozess betrifft. Sie sind sich klar, treffe ich die Entscheidung mit dem Kopf oder mit dem Bauch? Wenn sie es mit dem Kopf, wenn sie es analytisch machen, dann machen sie zuerst einen Blick auf die Ziele. Dann schauen sie, dass ausreichend Optionen auf den Tisch kommen. Dann achten Sie, dass diese Optionen möglichst objektiv in Bezug auf die Zielerreichung evaluiert und bewertet werden. Dann schauen Sie, dass Sie im Moment der Entscheidung emotional Abstand kriegen. Und schließlich lassen Sie sich nicht von Ihren Entscheidungen in Geiselhaft nehmen, sondern Sie betrachten Entscheidungen als das, was sie sind, nämlich als Entscheidungen, die so lange Bestand haben, bis man sich anders entscheidet. In diesem Sinn, ich hoffe, ja, du hast ein besseres Gefühl, ob du ein guter Entscheider bist oder ob du vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch was nachzuarbeiten hast. Und wenn du eine Frage hast, die du hier im Podcast gerne beantwortet haben möchtest, dann schick sie mir gerne entweder auf LinkedIn oder an meine E-Mail-Adresse oder wo auch immer du meiner habhaft wirst. Ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder zu hören. Alles Gute. Servus.